Dein Kind wird einmal der größte König aller Zeiten werden. Er wird für Frieden auf der ganzen Welt sorgen und alle Menschen retten. Wow, das ist mal eine Nachricht. Ich meine, welche Mutter würde sich nicht über so eine Nachricht freuen? Wir haben hier einige Mütter sitzen oder einige werdende Mütter. Und auch wir dürfen unser zweites Kind erwarten und freuen uns sehr darauf. Und als meine Frau mir die Nachricht überbracht hat, dass wir noch ein Kind bekommen, habe ich mich so dermaßen gefreut, ich konnte es gar nicht fassen. Aber wenn man mir jetzt wirklich sagen würde, das Kind, was da kommt, wird alle Menschen retten, das ist doch eine schöne Nachricht. Ich wüsste gar nicht, wie ich da reagieren würde. Ich würde wahrscheinlich Gott loben und dafür danken, dass er so etwas Tolles tun möchte. Und genau darum soll es heute gehen. Vor circa 2000 Jahren hat eine Frau so eine Nachricht bekommen. Und wie sie darauf reagiert, wollen wir heute einmal betrachten. Wir haben es schon gehört, wir betrachten heute eins der Gebete, die wir im Lukas-Evangelium lesen können. Und heute starten wir mit dem Dankes- und Lobgebet von Maria. Doch bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich einmal zu der Situation, in der Maria sich befindet, kurz noch was sagen. Und zwar hat sie erfahren, dass sie den Messias zur Welt bringen würde und hat sich jetzt eben gerade auf den Weg gemacht, um ihre Tante zu besuchen. Und ich lese aus Lukas 1 ab Vers 39. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, dass das Kind in ihrem Leib hüpfte. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Ja, also hier bekommt Maria von ihrer Tante nochmal die Bestätigung, dass das, was sie zuvor gehört hat, wirklich wahr ist. Und so fängt sie dann an zu beten. Und ich lese die Verse weiter von Vers 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Gott, ist von Geschlecht zu Geschlecht für die, die ihn fürchten. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm. Er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit guten Gaben erfüllt und Reiche leer vorgeschickt. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, um mit seiner Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Maria aber blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte in ihr Haus zurück. Also Maria steigt hier ein, indem sie Gott lobt. Und hier haben wir auch schon die Gebetsform. Es ist ein Lobgebet in erster Linie am Anfang. Sie erhebt den Herrn, sie lobt Gott. Und als nächstes macht sie ihren Status Gott gegenüber deutlich. Sie macht sich niedrig vor Gott. Maria könnte sich auch selbst verherrlichen. Sie könnte sagen, ich werde die Mutter des Messias sein. Ich meine, wir wissen, wie Maria gerade in der Kirche verehrt wird als Mutter Gottes. Also sie wird fast gleichgestellt. Sie ist wirklich etwas ganz Besonderes, aber sie nennt sich hier die Magd von Gott. Sie macht sich klein. Sie ist bescheiden und ordnet sich Gott unter. Eine Magd ist komplett abhängig von ihrem Herrn. Und so macht sich Maria in ihrem Gebet komplett abhängig von Gott. Sie zeigt, wie abhängig sie von ihm ist. Sie legt alles in seine Hände. Und gerade bei uns heutzutage, Abhängigkeit ist doch ein sehr negativ behaftetes Wort. Keiner von uns will wirklich abhängig sein. Ich meine, gerade Mütter oder Vollzeitmütter müssen sich öfter anhören, dass sie sich abhängig von ihren Männern machen. Wenn sie nicht so schnell wie möglich das Kind in eine Kita geben und arbeiten gehen, um selbst ihre Karriere zu fördern, dann machen sie sich ja abhängig von ihren Männern. Und wir selbst auch, wir versuchen uns selbst abzusichern, wir haben vielleicht irgendwelche Pflege-, Unfall-, Renten-, Lebensversicherungen und wollen einfach uns selbst versichern, dass uns nichts passieren kann. Wir fördern unsere Karriere, damit wir im Alter auch genug Geld haben, dass wir genug Rente haben. Wir wollen uns nicht abhängig von irgendjemandem oder irgendetwas machen. Wir können ja enttäuscht werden oder alles verlieren, wenn wir uns auf der Arbeit beispielsweise verletzen und unseren Job nicht mehr ausführen können. Dann ist es gut, wenn wir eine Versicherung haben, die das abdeckt. Gott ruft uns auf, dass wir uns abhängig machen. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 lesen wir: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wir sollen uns eben nicht auf uns selbst verlassen. Wir sollen uns auf Gott verlassen. Wir sollen uns abhängig von Gott machen. Was passiert, wenn wir abhängig von jemandem sind? Wir schauen nicht mehr auf das, was wir tun können, sondern wir schauen, dass wir die Gunst von dieser Person haben, dass wir günstig gestellt sind. Das heißt, wir pflegen eine Beziehung, wir investieren Zeit. Wir wissen, wir können es nicht mehr selbst richten, wir haben es nicht selbst in der Hand. Und so, wenn wir uns abhängig von Gott machen, sind wir bemüht, dass wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus selbst: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dadurch, dass wir uns abhängig von Gott machen, wandeln wir mit ihm und er in uns und wir bringen Frucht. Erst wenn wir uns abhängig machen von Gott, kann er Großes an uns tun. Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, können wir nur scheitern. Aber wenn wir uns klein machen und verstehen, dass wir ohne ihn nichts tun können, dann kann Gott Großes in uns tun. Jesus selbst hat sich abhängig von seinem Vater gemacht. In Johannes 5, Vers 19 sagt er: Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus hat immer wieder die Nähe zu Gott gesucht. Er wusste, er ist abhängig von seinem Vater. Er hat nicht von sich selbst aus gehandelt. Er hat das getan, was der Vater getan hat. Und das hat Maria eben verstanden. Sie preist sich nicht selbst, sie macht sich klein und gibt Gott die Ehre. Wenn wir weiterlesen, lobt Maria Gott für das, was er durch Jesus tun wird. Über seine Barmherzigkeit, dass er Niedrige erhöhen wird, Mächtige werden hinabgestoßen. Hungrige werden reichlich zu essen haben, aber die Reichen werden leer ausgehen. Wie muss sich das für Maria angehört haben? Wir wissen über Maria, dass sie nicht reich gewesen ist, sie war arm. Und das Volk Israel wurde immer ungerecht behandelt. Sie wurden unterdrückt von den Römern. Und jetzt soll da endlich einer kommen und sie befreien. Er würde sich rächen für das, was die Römer den Israeliten angetan haben. Er würde sie befreien. Er würde ihnen reichlich zu essen geben. Und dieser Mann würde ihr Sohn sein. Wer würde sich nicht darüber freuen? Was wissen wir über diesen Messias, über diesen Retter, der da kommen soll? In Sacharja 9, Vers 9 lesen wir: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Ein König, der Rettung bringt. Das hört sich gut an. Und das erfüllt gerade die Mutter mit Stolz, mit Vorfreude. Wir können verstehen, dass Maria hier auf die Knie geht und Gott lobt und preist. Ein König, der alle rettet, von so einer unbedeutenden Frau das Kind. Also, wundern müssen wir uns nicht, dass sie hier Gott lobt. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, wie sie sagt, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Das macht deutlich, dass Maria genau wusste, wer dieser Messias ist. Sie kannte wahrscheinlich die Prophezeiung. Ich meine, wenn wir das Gebet lesen und es vergleichen mit dem Gebet von Hanna, was wir im zweiten Kapitel des ersten Buches aus Samuel nachlesen können, es hört sich ziemlich ähnlich an. Also sie hat es quasi daran angelehnt. Das heißt, Maria kannte wahrscheinlich die Schrift. Sie kannte die Prophezeiung. Sie kannte die Prophezeiung, wie wir sie gerade aus Sacharja gehört haben. Aber kannte Maria auch die anderen Prophezeiungen? In Jesaja 53 lesen wir: Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Kannte Maria diese Prophezeiung? Ich denke schon. Aber Maria war bereit, sich von Gott als Werkzeug benutzen zu lassen. Nicht nur, was das Gute bedeutet, dass ihr Sohn Rettung bringen wird. Sie hat sich Gott komplett zur Verfügung gestellt. Sie wusste, es würde nicht leicht sein, von so einem Mann die Mutter zu sein. den eigenen Sohn beim Leiden zuzuschauen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich jetzt wüsste, was mein Kind irgendwann durchmachen muss, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen könnte. Ich habe heute mit einer großartigen Nachricht begonnen. Und wir würden wahrscheinlich alle Gott preisen, wenn wir diese Nachricht kriegen. Aber können wir Gott auch loben, wenn wir eine andere Nachricht kriegen? Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir eine Nachricht erhalten, dass es uns gut gehen wird, oder generell, wenn wir gute Nachrichten haben, wenn es uns gut geht in unserem Leben, dann sind wir dankbar. Wir danken Gott dafür, dass es uns gut geht. Und das ist auch eine gute Sache. Aber können wir Gott auch loben, wenn es uns schlecht geht, wenn wir leiden? Maria konnte das. Sie hat sich abhängig von Gott gemacht. Sie wusste gar nicht, was auf sie zukommt. Aber sie hat sich in Gottes Dienst gestellt. Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, nicht nur die guten Gaben anzunehmen, sondern auch das anzunehmen, wenn es unbequem für uns wird? Sind wir bereit, bewusst in Situationen zu gehen, wo wir wissen, dass es nicht einfach für uns wird? Oder leben wir unser Leben als Christen, weil es uns gut tut, weil es uns ein gutes Gefühl gibt? Sind wir auch bereit, Opfer zu bringen? Wenn Gott einen Auftrag für uns hat und wir wissen, das wird jetzt vielleicht nicht so eine einfache Situation, hören wir dann vielleicht bewusst weg? Oder sind wir bereit, für Gott zu leiden? Nicht nur für Gott zu leiden, sondern uns sogar darüber zu freuen, dass wir für Gott leiden dürfen. Gerade Petrus hat sehr viel darüber geschrieben, und im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 13, schreibt er: Sondern freut euch, insoweit ihr das Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Ja, wir können Gott danken, wenn es uns gut geht. Aber wir sollen Gott auch loben, wenn es uns nicht gut geht. Wenn es Situationen sind, in denen wir nicht so gerne sind. Gott kann diese Situation für sich nutzen. Als Paulus und Silas im Gefängnis gewesen sind, ging es ihnen nicht gut. Sie hatten menschlich gesehen keinen Grund, Gott zu loben. Und dennoch haben sie es getan. Sie haben Lieder gesungen, sie haben Gott gelobt. Und was Gott daraus gemacht hat, der Kerkermeister und seine ganze Familie haben sich zu Gott bekehrt. Sind wir zu sowas bereit? Wir haben eine ähnliche Nachricht wie Maria erhalten. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Warten wir darauf? Preisen wir Gott dafür, dass er wiederkommen wird? Oder sind wir vielleicht zu sehr mit unserem eigenen Leben beschäftigt? Sagen wir laut: Jesus, komm wieder. Und denken leise: aber jetzt noch nicht. Wir wollen unser schönes Leben, was wir uns hier aufgebaut haben, weiterleben. Wir wollen es nicht aufgeben. Wir machen uns Pläne, wie wir die nächsten 5, 10, 20 Jahre verbringen. Wir wollen unsere Kinder aufwachsen sehen. Wir wollen unsere Enkelkinder auf den Arm halten. Und wir machen uns vielleicht Pläne für die Zukunft, wo wir uns sehen. Maria hatte wahrscheinlich auch solche Pläne. Und es ist auch nicht schlecht, diese Pläne zu haben. Aber die Pläne, die Maria hatte, wurden mit einer Nachricht in einer Sekunde komplett über den Haufen geworfen. Sind wir bereit, in solchen Fällen loszulassen, wenn Gott uns ruft? Oder halten wir in unserem Leben fest und wollen gar keine Veränderung? Wir haben heute in der Textlesung gehört, machet die Tore weit, dass der König der Ehre einziehe. Sind wir bereit, diesen König in unser Leben einziehen zu lassen? Können wir uns darüber freuen und Gott loben, weil er unser Leben verändern will? Dann kann Gott uns gebrauchen. Wir können in der Bibel auch eine Geschichte lesen, wo ein Mann eine ähnliche Nachricht bekommen hat. Und es war unmittelbar, bevor Maria diese Nachricht bekommen hat. Wir kennen sie wahrscheinlich mit Zacharias im Tempel. Zacharias war ein religiöser Mann, wahrscheinlich einer der religiösesten in dieser Zeit. Und er hat die Nachricht bekommen, dass er einen Sohn kriegen soll. Aber er hat Gott nicht geglaubt. Er hat daran gezweifelt. Vielleicht fand er sein Leben, so wie es jetzt war, gar nicht schlecht. Vielleicht wollte er gar keine Veränderung. Sind wir bereit, uns verändern zu lassen? Dann lassen wir diesen König in unser Herz einziehen. Aber lassen wir ihn auch wie ein König regieren. Lasst uns abhängig von Gott machen und uns in seinen Dienst stellen, damit er in und durch uns wirken kann. Lasst uns auch gerade in Zeiten Gott loben, wo es uns nicht so gut geht, damit er diese Situation nutzen kann, um durch uns zu wirken. Mir fällt es mittlerweile schwer, dieses Gebet so frei zu beten, weil ich weiß, dass ich eben nicht diese Freiheit habe, die Maria hatte, dass ich mich komplett in Gottes Dienst stelle. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir nachher gemeinsam und vor allem bewusst dieses Gebet gemeinsam beten können. Dass wir Gott bewusst dafür loben können, dass er uns verändern will, dass er uns gebrauchen will. Amen.